Hallo und herzlich willkommen zum Nachfolgeschmiede-Podcast, dem Podcast zu den Themen Unternehmensnachfolge, Unternehmertum und moderne Mitarbeiterführung. Mein Name ist Benedikt Stentrup, ich bin Unternehmer, Nachfolger und Podcaster und ich freue mich, dass du hier heute dabei bist. Los geht's mit der heutigen Folge. Ja, herzlich willkommen zum Nachfolgeschmiede-Podcast. Heute dreht es sich um die Frage, was kann man heute schon tun, um sein Unternehmen für die spätere Nachfolge wertvoller zu machen? Und dazu habe ich heute einen Profi in doppelter Hinsicht hier als Gast. Der liebe Achim Meisenbacher ist nicht nur Podcast-Profi, sondern auch Profi darin, gewisse Assets im Unternehmen aufzubauen, die einem bei der späteren Nachfolge hilfreich sind. Achim, von welcher Seite guckst du auf das Thema Unternehmensnachfolge und wie kann ich da mal den Wert meines Unternehmens steigern?
Ja, Benedikt, hallo. Wie man das machen kann, ist natürlich relativ einfach. Man muss natürlich die Perspektive eingehen von dem potenziellen Nachfolger. Ja, also was würdest du gut finden, wenn du ein Unternehmen kaufen wollen würdest? Und dann, und wir können uns auch im Laufe der Folge drüber nähern, was ist denn schlecht? Ja, also was würdest du schlecht finden? Und du hast mir ja erzählt, und wenn man deinem Podcast folgt, weiß man es ja auch, selber ja Nachfolge. Ja, du hast es ja von deinem Papa übernommen.
Ja.
Und du kannst dich ja an ein paar Stellen selber schon fragen, was war gut und was war vielleicht auch nicht so gut. Ja. Und mein Steckenpferd ist Digitalisierung. Also welche digitalen Assets gibt's und kann man aufbauen? Und tatsächlich, weil jeder arbeitet ja jeden Tag im Alltag in seinem Unternehmen. Und ich glaube, da gibt es einfach ein paar Fragen, wenn man die sich jeden Tag oder jede Woche oder jeden Monat fragt und sagt, das, was ich jetzt hier mache, ist es nur in meinem Kopf oder ist es auch im Kopf von meinen Mitarbeitern oder wo entstehen eigentlich wertvolle Informationen, die ich nur im Alltag gerade jetzt brauche, aber die später tatsächlich wertvoll sind. Ich glaube, da, wenn wir uns darüber unterhalten, dann kriegen wir richtig viele Mehrwerte für deine Zuhörer.
Ja, dann machen wir das doch. Du hast mir ja gerade schon mal so einen Wink mit dem Zaunpfahl gegeben. Also wenn ich damals an meine Nachfolgesituation denke, dann hat das unterm Strich sehr gut geklappt. Wir haben mit externer Hilfe unsere Rollenverteilung zwischen meinem Vater, unserem zweiten Geschäftsführer und mir hinbekommen. Mhm. Wir hatten aber auch ein paar Themen, die durfte ich anschieben und bin froh, dass ich sie damals direkt anschieben durfte. Also ein Thema war das Thema Employer Branding. Da waren wir gar nicht gut aufgestellt. Da durfte ich mich austoben. Das ganze Marketing-Social-Media-Thema war auch nicht so ein Steckenpferd meines Vaters. Da durfte ich mich austoben. Und tatsächlich auch das ganze Digitalisierungsthema. Also mein Vater war eben in Zeiten von Papier groß geworden. Und als dann die erste Datenverarbeitung kam, war er schon in der Situation, dass er irgendwelche fleißigen Damen um sich rum hatten, die ihm dann die Sachen getippt oder formatiert haben. Das heißt, er musste sich selber nie damit auseinandersetzen.
Eigentlich aus der unternehmerischen Brille ist es gut, ja, weil sonst, dann delegierst du ja schon an der richtigen Stelle eigentlich.
Ja, aber ich begreife mich heute als Führungskraft auch anders. Ich muss da ja auch irgendwo ein Vorbild sein und mit gutem Beispiel vorangehen. Und wenn ich hier weiter mit Zettel und Stift arbeite und von meinen Führungskräften aber erwarten, sie sollen möglichst alles im Doku-Archiv nachhalten, dann passt das auch nicht zusammen.
Ich hatte mal eine Führungskraft von einem richtig, richtig großen Handwerksunternehmen gegenüber sitzen. Ja, der hat 4.500 Mitarbeiter. Wow. Und er hat auf seinem Schreibtisch nichts gehabt. Kein Zettel, kein Computer, kein gar nichts. Der hatte nur ein Diktiergerät. Und so steuert er seine Firma, weil er einfach nur sagt, was getan werden soll. Eine E-Mail geschrieben, wurde eindiktiert. Und das Lustige ist, wir kommen ja wieder ein Stück weit in die Zeit, auch durch die KI und so weiter, dass du tatsächlich auch deine Gedanken diktieren kannst und dann halt die KI-Assistenz hast. Aber lass uns nicht in das KI-Thema abtreffen. Du hast gerade einen Punkt gesagt, wo ich schon super spannend finde, wo ich auch in meiner Kundschaft von Memo-Meister regelmäßig sehe, zum Thema, dass die Jungen nach potenziellen Nachfolgern ja schon mal ein paar Themen besetzen. Ja. Richtig. Digitalisierung ist eins, Marketing, egal ob Employer Branding oder Zielgruppen, Kundenmarketing, das sind so Themen, die besetzt werden. Das ist ja eigentlich an sich auch wunderbar. Das wird oft gemacht, wenn die Nachfolge in der Familie geregelt werden wird oder der Plan ist. Ja. Jetzt hast du aber genau eine sehr ähnliche Situation, dass manchmal ja nicht die Unternehmensnachfolge in der Familie geplant ist, sondern mit dem Meister oder mit dem einen jungen Gesellen, der richtig gut ist, der auch Ambitionen hat, wo du siehst. Und da wird oft schon ein Webfehler gemacht, relativ früh. Der baut nämlich den Wert des Unternehmens mit auf, das er nachher kaufen soll.
Ja.
Also als Beispiel, aktuell machen die vielleicht so mit 10 Mitarbeitern 1 Million Umsatz. Und da sagt der Seniorchef, Martin, das ist total gut, wie du engagiert bist. Du darfst jetzt Marketing mitmachen. Und wir verkaufen ja wunderbar immer diese seniorengerechte Bäder. Mach doch da mal eine Kampagne dazu. Da macht dieser junge Martin eine Kampagne, weil er es versteht, weil er Bock hat. Jeden Abend kniet er sich rein und tut und macht. Und die Firma verkauft wirklich richtig gut seniorengerechte Bäder. 4, 5 Jahre lang. Und auf einmal ist die Firma halt 10, nicht mehr 10 Mitarbeiter, sondern 20, macht halt 2 Millionen Umsatz. Und alles, weil der Martin da war. Ja, und da kommt der Seniorchef und sagt, du kannst es jetzt kaufen, kostet 2 Millionen. Und er sagt, ja, aber das habe ich doch erarbeitet.
Genau, also macht genau diese Situation, hatten wir glücklicherweise damals auf dem Schirm, auch innerhalb der Familie. Also ich habe auch noch Geschwister, das sollte ja auch keinen Unfrieden jetzt nach einem potenziellen Erbfall machen. Also wir haben tatsächlich damals eine Unternehmensbewertung durchführen lassen, extern. Und ich bin dann mit dieser Unternehmensbewertung quasi auf meine Geschwister oder im Familienkreis sind wir drauf zugegangen. Also pass auf, das ist mein Vorwegteil aus der Erbmasse der späteren. Dafür verzichte ich auf das und das. Das war also innerhalb von uns Geschwistern fair. Und ich habe im Nachhinein bei uns auch noch Anteile dazu gekauft. Und da war mein Mitgesellschafter auch so fair. Wir haben also dann auch eine ältere Unternehmensbewertung dafür rangezogen und auch, er hatte mir dann Gesellschafterdarlehen als Verkäufer gegeben und das auch zu sehr fairen Konditionen, weil er als Verkäufer das auch sah und mich auch nicht demotivieren wollte, genau diesen Weg zu machen. Das heißt, ich reiße mir den Hintern auf, um dann nachher teuer zu bezahlen, was ich selber aufgebaut habe. Aber das ist ein total spannender Aspekt. Das haben manche ja nicht auf dem Schirm und dann wird vielleicht auch nicht drüber geredet, weil über Geld spricht man ja nicht. Aber das ist genauso so ein klassischer Spagat in der Situation.
Ja, ja. Und wir haben ja gesagt, zum Einstieg in diese Podcast-Folge, wir gucken uns an, was kann man heute schon tun, damit der Wert des Unternehmens steigt. Ja, welche Assets auf Neudeutsch, ja, also welche Unternehmensbereiche oder Kapitel im Unternehmen sind denn wertvoll? Ja. Und wenn du so eine externe Unternehmensberatung beauftragst, dann bewertet er ja Kundenstamm, Werkzeug, Lager, Ausbildungsstand der Mitarbeiter und. Da hast du natürlich Themen dabei, die du einfach nur als normaler Chef im normalen Alltag als Gott gegeben siehst und sagst, das haben wir erarbeitet die letzten 30 Jahre, das ist so, das ist schön, weil das erwirtschaftet uns jedes Jahr diesen Umsatz. Aber die Betrachtung, was davon ist denn wertvoll, die muss man halt machen, im Idealfall regelmäßig, aber auf jeden Fall, wenn ich halt mir vorstelle, ich hole jetzt jemanden in die Verantwortung, der perspektivisch das übernehmen soll. So wie bei euch, als ihr die Unternehmensbewertung gemacht habt. Machen aber viele nicht. Und dann fällt es denen nachher auf die Füße und dann kriegen die kalte Füße einen Tag vor der Unterschrift und sagen, nee, also das ist jetzt so viel jetzt, nee, und dann die Pacht auch noch, oh nee, ich will doch lieber Angestellter bleiben.
Ja, so, pass auf. Und dann hast du ja bei dieser ganzen Bewertung, ist ja auch nochmal die Frage, wer macht das oder wessen Perspektive ist das? Ne? Weil manchmal hast du ja auch Seniorunternehmer, die, ich sag mal, technisch sehr verliebt sind, sich da als Daniel Düsentrieb in gewisse Sachen total tief reingekniet haben, das ist doch super, aber das vielleicht irgendwann technisch auch überholt ist und gar nicht so viel wert ist, wie der Senior da an Energie mal reingepustet hat.
Ja.
Oder dann hast du das Thema, wie abhängig ist es denn von dem alten Inhaber? Ne? Das ist ja unter Umständen ein Asset, der den Kaufpreis eher mindert, wenn es alles nur von einer Person abhängt.
Genau. Und wenn du dann, ich bin großer Fan von so engpasskonzentrierten Strategien. Ja, und wenn du dann auf diesen Gedanken, den du jetzt hast, ja, der Unternehmensbewerter sagt, das Unternehmen ist wertlos, wenn der Benedikt nicht mehr da ist.
Ja.
Ja, dann ist es halt ein mega Alarmsignal.
Richtig.
Weil du dann sagst, okay, wenn ich die Firma bin und die Firma mein Wert ist, weil ich die letzten Jahre auch mein Bild immer auf die Firmenautos drauf gedruckt habe, weil ja, dann ist die Personenmarke so, ist ein Teil des Assets, das du aufgebaut hast. Und wenn die Personenmarke geht, nicht umsonst sind bei ganz vielen Handwerksbetrieben, steht dann dabei Maler Kirsch, Inhaber, tralala. Ja, weil sie den alten Namen weiterführen wollen, weil viel Wert in dieser Brand, in dieser Marke steckt. Also haben wir ein Asset, ist schon mal die Marke der Firma. Wie baust du die auf? Wie entwickelst du die? Für was steht diese Marke? Und das ist ein Asset, wo man viel investiert jeden Tag. Aber man es eigentlich nur so im Alltag nebenher tut. Man kann es aber auch professionalisieren und sagen, Moment mal, ich habe vor, mein Unternehmen in 15 Jahren zu verkaufen. Wenn ich die Marke mitverkaufen will, dann muss die Marke alleine stehen können, ohne mich. Und dann ist es schon mal ein Punkt, wo man strategisch angehen kann.
Ja, und es ist ja auch immer noch in so Richtung, ich sag mal, Corporate Influencertum denkst, welches Gesicht der Firma tritt mit welcher Botschaft nach außen. Ja, also bei mir, bei der Sanierungstechnik Dommel ist das so, ich kann sicherlich authentisch über Unternehmensführung, Mitarbeiterführung, Unternehmenskultur, Change, über sowas kann ich super reden. Mhm. Bei einzelnen unserer Sanierungsverfahren bin ich aber schon zu weit weg. Da muss ich eigentlich jemanden aus unserem technischen Team nehmen, die das jeden Tag machen, mit diesem Spezialverfahren die Rohre sanieren. Also das Thema Marke als Asset ist, glaube ich, heutzutage auch nochmal ein bisschen differenzierter zu sehen, weil du eben nicht mehr nur hast, okay, der Klempner Meier, der macht hier Heizung sanitär, sondern wir müssen ja auf, egal ob der kleine Handwerksbetrieb oder der größere, wir haben ja alle mittlerweile verschiedene Zielgruppen. Also auch der Heizungssanitärmensch, der muss den Häuslebauer ansprechen, der muss aber auch den TGA-Planer ansprechen, der muss einen Architekten ansprechen, der muss sich irgendwie Richtung Energiewende und Wärmepumpen positionieren. Also das ist ja auch längst, da ist ja ein krasser Wandel passiert. Da ist ja nicht mehr nur, dass sich die da Kupferrohre zusammenlöten, sondern die müssen ja heute eine Heizungssteuerung programmieren können. Oder im Kfz-Bereich das Gleiche. Ne? Also da ist natürlich ziemlich viel im Umbruch da gerade. Und ich glaube, das macht es auch ein bisschen komplizierter, jetzt die Marke an sich zu pflegen, weil du einfach da vielleicht ein bisschen differenziert oder durch Social Media und Co. auch andere Kanäle hast als früher.
Ja, sehe ich genauso. Aber wenn wir da jetzt sagen würden, okay, ich betrachte es einfach mal als ein Asset, das ein Unternehmensbewertung bewerten wird, dann habe ich ein Asset, wo ich heute anfangen kann, dran zu arbeiten, dass es wertvoller wird.
Ja, richtig.
So aus der Perspektive, mal einfach ganz oben abstrakt, Helikopterebene, schreibe ich meine Marke hin und sage, wo habe ich denn jetzt eigentlich hier Abhängigkeiten zu mir als Person? Ja, wo habe ich Abhängigkeiten von vielleicht einzelnen technischen Mitarbeitern, vielleicht von Netzwerken? Du hast gerade Netzwerke angesprochen, ein Stück weit ja Architekten, die mich in der Ausschreibung berücksichtigen oder nicht, weil sie mich gar nicht kennen. Also mich jetzt als Benedikt oder meine Firma mit der Kompetenz. Da stellst du dir automatisch Fragen. Ja, und sagst, eigentlich brauchen die nicht mich kennen, dieses Netzwerk, sondern eigentlich müssen die bei Ausschreibung unsere Verfahren kennen und die Kompetenz kennen und andere Projekte. Und dann fängst du an, anders zu denken, glaube ich. Ja. Einfach nur, weil du sagst, unsere Marke, geschätzt, hat heute den Wert tralala. Ich möchte aber, dass die in der Unternehmensbewertung in 10, 15 Jahren mehr wert ist. Ja, logisch, macht ja jeder so ein Stück weit. Ja. Aber was tue ich denn aktiv dafür?
Ja, genau.
Und was mache ich schädlich? Ja, weil ich sage, ich stehe als Mensch da und ich gehe ins Ehrenamt und ich bin bei diesen Baubesprechungen immer der Leithammel und ich bin immer das Alpha-Tier und ich lasse neben mir gar keinen Platz.
Mhm. Ja, genau. Ne? Dann bin ich wieder bei dieser Abhängigkeit von der einen Person und die muss natürlich wenn es jetzt ein Nachfolger in der Familie oder im Betrieb sein soll, dann muss natürlich auch in der Lage sein, loszulassen und neben sich auch jemand anders zu dulden oder im Idealfall dem auch noch Verantwortung und Vertrauen übertragen.
Mhm. Und zum ganzen Themenfeld, also nehmen wir mal die Marke als eins, nein, weil ich sehe die Marke tatsächlich ein großes Stück weit mit in der Digitalisierung mit drin. Weil da geht es auch viel um Content-Marketing, ja, das sind viele Bereiche. Dann gibt es aber auch noch andere Bereiche, andere Assets. Und ja, manche denken ja, wenn ich mein Unternehmen verkaufe, dann verkaufe ich auch meine Kunden mit. Mhm. Oder was verkaufe ich damit? Und ich glaube, du verkaufst nur Kunden mit, wenn du Kundenvertrauen mitverkaufen kannst.
Ja.
Ja, weil sonst sagt der Kunde, ja, zum Glück hat er jetzt den Laden verkauft, hoffentlich wird es in Zukunft besser. Oder die Kunden denken sich, oh, jetzt hat er den Laden verkauft, hoffentlich bleibt das so, wie es war. Oder ja, also Kunden verkauft man im Prinzip nicht, weil der Kunde hat mit dem Verkauf, an dem Tag des Verkaufs natürlich auch eine Hürde zu sagen, bleibe ich bei dem, gehe ich woanders hin.
Also da kenne ich tatsächlich einen krassen Fall aus den letzten Jahren. Da gab es einen Betrieb, Da ist der Inhaber verstorben und hatte seine Nachfolge nicht gut geregelt. Mhm. Also war sehr eine komplizierte Mischung aus familiären Geschichten. Und da hat dann ein großer Kunde gesagt, nee, das ist mir zu heikel. Der hat zwar hier jedes Jahr von mir einen Auftrag in sechsstelliger Größenordnung für gewisse Dinge bekommen, aber solange das nicht geregelt ist, kriegt er dies Jahr diesen Auftrag von mir nicht, weil ich gar nicht weiß, mit wem ich, wenn das ausgeführt wird, da zu tun habe. Und da hat tatsächlich ein großer Kunde gesagt, nee, den fordere ich dieses Jahr mal nicht auf. Das ist mir zu heikel, weil das ist nicht geregelt.
Und schwuppdiwupp ist seine Unternehmensbewertung im Keller gerasselt.
War schon mal eine Cash-Cow weniger da im Auftragskundenstamm, ja.
Ja, also auch quasi die, sagen wir mal, man könnte es ja so Pareto-technisch auch angehen und sagen, okay, was sind eigentlich die 20% der besten Kunden, die wir haben und welche Beziehungen haben wir zu denen und wie groß ist das Vertrauen von denen zu uns in unsere Systeme, in unsere Prozesse, in unsere Dokumentation, ja. Und jetzt kommt jetzt die Rolle, die ich auch aus der Memo-Meister-Perspektive dazu habe, weil wenn ich allen Kunden gegenüber zeigen kann, hey, meine Mitarbeiter wissen, was sie tun, die sind ausgebildet, die dokumentieren vernünftig, du kriegst von uns ordentliche Berichte, wenn wir was sagen, kann man sich drauf verlassen. Ja, weil der Mitarbeiter auf der Baustelle halt das Versprechen dokumentiert, intern weiterreicht durch Systeme und dann irgendwann jemand kommt und sagt, hey, Sie haben vor 2 Wochen mit einem Mitarbeiter das besprochen, wir haben uns das durchkalkuliert, hier ist der Kostenvoranschlag und könnten es bis in 4 Wochen umsetzen. Wollen Sie das haben, ja oder nein? Dann passiert beim Kunden ja automatisch ein Vertrauen in Systeme.
Ja, und
dann läuft,
ja.
Das ist organisiert, da fällt nichts hinten runter, wenn es ein Problem gibt, werden die das höchstwahrscheinlich lösen und das ist unabhängig von dem einen Mitarbeiter, mit dem ich gerade gesprochen habe.
Ja, also so eine Beobachtung habe ich tatsächlich im privaten Bereich mit einem auch da Heizungssanitärbetrieb. Da fällt mir jedes Mal auf, wie toll die aufgestellt sind.
Mhm.
Also egal, wen ich da im Büro am Telefon habe, die wissen alle immer, wo gerade mein Auftrag steht, wann das abgearbeitet wird, wann die Rechnung kommt. Dann hatten sie irgendwie brauchte ich noch irgendeinen Zählerstand, weil die so eine Wasseruhr getauscht haben oder so. Das hatte ich innerhalb von 1/2 Stunde, hatte ich die Mail mit allen Infos, die ich brauchte für die Nebenkostenabrechnung oder so. Also das ist mir jetzt über Jahre schon aufgefallen, ey, egal was ich, selbst wenn es so eine doofe, mitten im Winter fällt die Heizung aus Geschichte ist, sage ich nachher als Kunde, wow, das hat mit denen gut geklappt. Obwohl das erstmal ein Problem war, um das ich mich nicht gerissen habe. Ne? Und das ist so, also da glaube ich, wenn du dann deine Prozesse im Griff hast und im Idealfall noch so transparent dokumentiert, dass auch wenn Mitarbeiterin A gerade nicht an der Telefonzentrale ist, sondern heute ist B dran, die aber die gleichen Informationen hat, die du gestern mit Mitarbeiterin A besprochen hast.
Ja.
Ne? Und das macht für mich als Kunden einen total professionellen Eindruck. Und da sage ich dann beim nächsten Mal auch wieder, ey komm, die hole ich wieder. Oder wenn die Rechnung kommt, dann sage ich, okay, war ein geiler Mehrwert, zahle ich, ohne Diskussion.
Mhm. Und du weißt, wie viele Rechnungen im Handwerk nicht gern bezahlt werden, weil die Leute sagen, habe ich nicht beauftragt oder warum ist es jetzt so viel teurer geworden? Ich wollte jetzt eigentlich noch in Grün haben statt in Blau oder.
Ja, und das sind häufig kommunikative Probleme, ne?
Ja, deswegen wäre jetzt die Quizfrage an dich. Glaubst du, dass dein Handwerksunternehmen, dein Heizungsunternehmen im Hintergrund einfach nur alles mit WhatsApp organisiert oder dass die in Systeme investiert haben, in Prozesse investiert haben, in Schulungen der Mitarbeiter investiert haben? Oder glaubst du, die sind einfach morgens aufgewacht und haben gesagt, ich habe die Idee, wir chatten jetzt einfach alles mit WhatsApp durch?
Nee, die sind ganz sicher, haben die da auch ein professionelles System dahinter? Und das ist jetzt das Witzige. Ich habe irgendwann mal freitags nachmittags da anrufen müssen und da war nur noch der Seniorchef im Büro. Und der sagte dann, warten Sie, ich muss mal eben mein iPad dazu nehmen. Und er konnte dann in seinem iPad nachgucken, wann er den Monteur schicken kann. Also ich vermute, der ist so Anfang 60 oder so.
Mm-hmm. Ja.
Jetzt sind wir aber schon wieder. Ja,
aber das ist im Prinzip, das ist ja im Prinzip jetzt dieses wieder die Frage, wenn du einen Nachfolger hast. Du hast gerade diesen Charakter genommen mit seinem iPad, der da nachgeschaut hat. Der hätte sich wahrscheinlich vor 5 Jahren auch nicht träumen lassen, dass er jetzt die Monteurplanung am Freitagnachmittag mit dem iPad überblicken kann. Aber wenn er jetzt gehen wollen würde, ja, und sagt, ich brauche Nachfolger. Der Nachfolger, der kommt und sagt, okay, ist ja eigentlich ganz cool, weil ist ja eigentlich schon alles da. Ja, also Kundenbeziehungen sind gepflegt, die Monteure sind geschult, das Team ist eingespielt. Aber da steckt noch was weiteres dahinter, das ich als Asset bezeichne. Und es ist quasi die Informationen über die Liegenschaften bei den Kunden.
Ja.
Und das ist, betrachtet man im Alltag auch oft so, ja, das sind halt die Kundendaten. Ja, aber im Prinzip, wenn du jetzt eine Kampagne machen willst und sagst, hey, lieber Kunde, wir wollen alle ehemaligen Kunden anschreiben zum Thema, es gibt einen neuen Warmwasserspeicher, neues Warmwasserspeicherkonzept, wesentlich effizienter. Wir haben eine Aktion, wir tauschen euch den alten Speicher aus durch den neuen. Ihr habt weniger Speicherpufferkosten, perfekt vorbereitet für eventuelle Wärmepumpen oder mit Wärmepumpe, was auch immer du machen willst.
Ja.
Du kannst eine Aktion fahren,
ja,
weil du kannst sie digital erreichen, du kannst sie per Post erreichen und du hast im Idealfall von all deinen Kunden den aktuellen Bautenstand,
ja,
dokumentiert.
Ja, das kannst du ja, also mir kommt da gerade eine andere Idee, weil wir hatten hier den Fall, dass mitten im Winter fällt die Heizung aus. Und wenn du das noch im Hinterkopf hast und dich würde im Sommer der Installateurbetrieb anschreiben, du, wir bieten dir jetzt hier, wir haben Aktionswochen, wir machen hier einen Heizungscheck, damit deine Heizung nächsten Winter nicht ausfällt. Ja, würde ich sofort machen, weil ich noch im Hinterkopf habe, wie wir gefroren haben hier im Februar bei minus 18 Grad, als der Brenner nicht mehr wollte.
Mhm. Ja,
und also du kannst da natürlich genau super targetieren, auch was fährst du für eine Kampagne, wen schreibst du da an?
Ja klar, und das ist natürlich, wäre peinlich, wenn du jetzt jemand mit einer Gastherme anschreibst und sagst, wir überprüfen deine Öltanks.
Ja, ja, genau so. und letztendlich, wir haben im privaten Fall das Thema mit einer geerbten Immobilie gehabt. Da habe ich gar nicht in Frage gestellt, wer da die Installation weitermacht, weil das vorher schon lief und auch für uns als Erben total einfach war, dass das so weiterlief, weil die hatten mehr Informationen über die Installation im Haus als wir als Erben, weil das ging aus den mit der Immobilie geerbten Papierordnern alles gar nicht hervor. Also auch in dem Fall war hatte der Handwerker tatsächlich in manchen Details einen besseren Wissensstand als wir, als neuer Besitzer.
Ja, also das ist natürlich kann man das so machen, aber das ist so ein bisschen, ich bin da ein Fan von mehr Transparenz, weil am Ende des Tages der Kunde, ich sag immer, das ist ein bisschen wie beim Scheckheft beim Auto. Wenn du ein guter Handwerker bist und du pflegst es ordentlich und gibst dem Kunden dann auch die Unterlagen für seine Unterlagen, dann hat der Kunde auch was davon, weil der Wert der Immobilie des Kunden ist ja auch dadurch definiert, dass er es immer hat machen lassen von einem richtig guten Handwerker.
Ja, stimmt. Ja.
Und das ist auch ein Stück weit was, wo ich sage, da kann man, wenn man als Handwerker seine Prozesse anschaut und sagt, ja, mein Gott, wir installieren mal ein anderes Gewerk, cool, richtig gute Fenster, wir wissen genau, auf was wir achten müssen, zur Isolierung, Anschluss, Fassade und. Aber der Pfuscher nebendran, ja, der spritzt es halt mit Bauschaum auf und macht einen Lack drüber, ja. Der Kunde sieht es erstmal nachher nicht, der merkt es vielleicht nachher mit Schimmel oder mit Feuchtigkeitseintritt oder sonst irgendwas. Also wenn du ein guter Handwerker bist, musst du es deinem Kunden ja auch beweisen und zeigen.
Ja.
Und nicht einfach nur sagen, ja, wir machen es halt gut, vertrau uns. Ja, sondern im Idealfall erklärst du dem Kunden auch. Jetzt sind wir ein bisschen bei dem, was du vorher gesagt hast, mit deinen Corporate Influencern. Ja. Wenn du deine Mitarbeiter geschult hast, dass die den Kunden halt auch gegenüber ein kleines bisschen fachsimpeln können, in Richtung, ja, das machen wir jetzt so, weil wenn man das nicht so macht, dann haben sie vielleicht in 3-4 Jahren, weil es die Westseite oder Wetterseite, dann haben sie ja Feuchtigkeitseintritt und das machen viele Handwerker falsch, ja, weil die hier das nicht so weit ziehen oder wenn sie sehen, dass es falsch ist, einfach drüber bauen und wir müssen sie jetzt darauf hinweisen, dass das zum Problem werden könnte, wir würden es gern fixen, kostet aber ein bisschen was, da kriegen sie einen Kostenvoranschlag. Ihre Entscheidung. Aber solche Gespräche muss man machen. Und dann sind wir wieder bei einem Asset, kommen automatisch zum nächsten, nämlich die Mitarbeiter.
Ja.
Ja, der Mitarbeiterstamm, die eingespielten Teams und vor allem das Wissen und die Kompetenz der Mitarbeiter gegenüber dem Kunden, gegenüber Partnern und so weiter. Nicht zu unterschätzen, viele kaufen ja Firmen nur auf, weil sie einen Mitarbeiterstamm wollen.
Ja, das ist so. Ja, gibt's auch viele, viele Beispiele. Manchmal beobachtet man, also ich glaube, auch im Handwerk nicht ganz unüblich, muss ich natürlich auch als erstes vielleicht auch mal die Altersstruktur der Mitarbeiter angucken, weil es gibt ja auch Betriebe, da sind letztlich alle alle Mitarbeiter in einem ähnlichen Alter wie der Inhaber, der es loswerden will.
Wir sind zusammen alt geworden, ja.
Wir sind zusammen alt geworden. Ich glaube, da kann sich auch keiner so richtig frei von machen. Ne? Also bei uns im Unternehmen sind die Führungskräfte auch ein ähnliches, oder die meisten ein ähnliches Alter wie ich. Aber ich habe es jetzt schon auf dem Schirm. Ich kann jetzt schon gegensteuern und gucken, dass wir da mehr Diversität reinkriegen. Ne? Aber also das Alter und ja Qualifikation und aber eben diese ganzen Soft-Skill-Geschichten. Natürlich schwer zu bewerten, aber wie reden die mit dem Kunden? Wie nehmen die Azubis an der Hand? Wie offen sind die für neue digitale Tools und solche Geschichten? Das sind ja so Sachen, da hast du ja neben dem Gesellenbrief eigentlich auch noch andere Anforderungen, wenn das nachher Spaß machen soll.
Na klar, und das sind natürlich wieder aus der Sicht betrachtet von, was willst du nicht als Nachfolger? Ja, du willst nicht am Tag, wo du übernommen hast, dass dann dass drei wichtige Leute sagen, ja gut, aber wenn du warst, mein Kollege, dann laufen die dir weg und du hast aber die ein Stück weit mitbezahlt. Ja, das willst du ja auch überhaupt gar nicht. Also musst du dir auch überlegen, okay, jetzt kommen wir ins ganze Thema, wie führst du eigentlich, ja, wie motiviert sind die, welche Stimmung bringst du jeden Tag mit in die Firma und diese Soft Skills, natürlich sind die schwer zu bewerten, aber auf der anderen Seite, also wenn du, ein Stimmungsbild von der Firma mitbekommst und irgendwo reingehst und mit den Leuten sprichst, kriegst du das relativ gut mit auf diesem Bauchgefühlsebene. Hey, haben die hier eigentlich Bock? Du kannst auch zum Beispiel den Krankenstand anschauen, ja, zu sagen, okay, wie ist denn das so im Schnitt hier? Es sind ein paar, die viel, ja, weil Motivation und Bock, es spiegelt sich oft wieder mit
an anderen Symptomen, ja.
An anderen Symptomen, ja. Aber allgemein, glaube ich, was nicht wirklich wertvoll ist, jetzt wenn man mal die Frage in die andere Richtung auf, was nicht wirklich wertvoll ist, ist ein installiertes EDV-System. Weil da sagst du, zur Not wechseln wir das halt aus. Das ist, ja, also so oder so Werkzeuge allgemein. Ich glaube, wichtiger ist es zu wissen, dass die Leute die Werkzeuge einsetzen können. Ja. Dass sie auch schlagkräftig einsetzen.
Ja, und auch die Software ist ja nur so gut wie der Prozess, den sie abbildet und die Datenqualität, die dann wirklich drin ist. Es nützt ja nichts, wenn ich irgendwo eine Lizenz bezahle, aber die Leute machen trotzdem irgendwie noch doppelte Buchführung oder so.
Ja, genau. Nehmen wir mal ein Beispiel. Moment. Es gibt, ich glaube, da fühlt sich ja jeder Zuhörer sofort ertappt. Also denke ich, ja, du hast eine Software, da zahlst du vielleicht 10.000, 20.000 Euro im Jahr, weil es deine kaufmännische Software ist. Und deine Mitarbeiter benutzen aber bloß 15% davon. Und von den anderen Teilen überweist du auch deinem Steuerberater, ja, überweist du deinem Lohnbüro, überweist du deinem wem auch immer, ja, Händler, Lieferant, weil die den gleichen Prozess auch noch mehr haben.
Ja.
Und dann ist natürlich, kannst du nicht hinschreiben, hey, wir haben hier eine Lizenz seit 20 Jahren, zahlen wir 20 oder 30.000 Euro für eine Software. Und die hat jetzt irgendwas mit dem Unternehmenswert zu tun. Wenn du genau dahinter guckst, feststellst, nee, die Leute benutzen die eigentlich gar nicht. Ja. Dann ist sie wertlos. Ja.
Oder richtig.
Wesentlich wertloser, wie man es eigentlich annehmen würde. Ist kein Asset.
Du gehst ja auch bei vielen Betrieben ein und aus. Wie häufig stolperst du denn über genau solche Themen? Weil ich sag mal, du wirst ja wahrscheinlich mit Memo-Meister angerufen, wenn die Leute Bedarf haben. Mhm. Wo steht denn so der typische Handwerksbetrieb gerade in Sachen Digitalisierung?
Also den klassischen Handwerksbetrieb ist ein Märchen. Ja, die gibt's nicht. Die sind so unterschiedlich, wie man sich's vorstellen kann. Die wählen unterschiedliche Parteien, die haben unterschiedliche Größe, haben unterschiedliches Mindset.
Ja.
Was ich sagen kann, ist aus der Perspektive, welches Problem haben die, wenn sie auf die Suche gehen nach einer Lösung wie unsere? Und klassischerweise sind die Chefs eingespannt, ziemlich arg eingespannt. Sind quasi diese anfangs erwähnte Personenmarke. Mhm. Alpha-Tier, ich bin an allen Prozessen beteiligt, ohne mich läuft nichts. Und dann merken sie, okay, so Stück für Stück, hey, wenn ich jetzt meine Mitarbeiter befähige, dass ich besser delegieren kann, wenn ich merke, ich schaffe mir Freiräume, weil ich Systeme installiere, dann kann ich wachsen wieder. Mhm. Also persönlich, ja, weil ich nicht im Alltag immer nur von einem Dringenden aufs nächste Dringende.
Ja. Muss man nicht mehr die Feuerwehr spielen, ja.
Genau, sondern ich kann investieren in sagen wir mal, systematische Prozesse. Umgang mit dem Sonderwunsch hatten wir vorher kurz angesprochen, ja. Und dann kommst du und sagst, ja, was ist eigentlich so der Status quo? Und dann merken die WhatsApp oder Telefon. Ich habe ein Problem, also rufe ich Chef an. Und das, was ganz Schlimmes passiert, ist ja, dass teilweise die Leute anerzogen worden sind, dass sie gar nicht mehr selber mitdenken, weil Chef löst es ja sowieso.
Ja, genau. Und dann haben sie vorher noch dreimal einen auf den Deckel gekriegt, wenn sie selber was entschieden haben.
Genau.
Dann machen sie es das vierte Mal natürlich auch nicht mehr.
Ja. Genau, das ist dann das Thema Fehlerkultur. Aber wenn Leute kommen auf uns zu, weil sie sagen, hey, wir haben mit der Bürobaustelle haben wir Themen, da laufen Sachen schief, wir sind mal im Baustellentourismus, wir waren immer wieder, machen wir die gleichen Fehler wieder. Ja. Und dann einfach, hey, ich brauche Prinzipien. Dem, wie wir intern kommunizieren. Ein bisschen wie bei der Bundeswehr, ja. Es fängt mit der Funkdisziplin an.
Ja.
Habe ich schon mir Gedanken gemacht, bevor ich meinen Chef frage und bringe Lösungsvorschläge mit oder sage ich einfach, es geht nicht, löse.
Mhm.
Ja. Und da, es sind dann meistens so 5 bis 7 Mitarbeiter, die haben und wachsen wollen.
Mhm.
Also sagen, ich kann nicht mehr auf jede Baustelle mit, ich brauche jetzt Prozesse, Kommunikationssysteme. Oder es sind auch schon größere, die es irgendwie geschafft haben, auf 20, 30 Mitarbeiter zu kommen und dann aber merken, hey, ich brauche eine zweite oder sogar vielleicht eine dritte Führungsebene und muss die Leute befähigen, dass sie sich auch selber organisieren. Ein klassisches Beispiel ist ein Handwerksunternehmen. Die Mitarbeiter da drin haben ja eine Selbstorganisation mit, sagen wir mal, Lohnzettel ja, überhaupt, ja. Ja, wo du sagst, du musst eigentlich deinen Mitarbeitern helfen, sich zu organisieren. Ich weiß nicht, wie es bei dir in der Firma ist, aber ich unterstelle dir mal, weil es bei 99% so ist. Jeder darf sein E-Mail-Postfach machen, wie er möchte.
Ja, wobei wir zwei Sachen schon, also zum einen bieten wir Hilfe an, in Form von Workshops, wie gehe ich mit meiner Zeit um und so Wissen über, ich sag mal, Inbox Zero Methoden oder so. Mhm. Das versuchen wir schon, den Leuten zu helfen, damit umzugehen. Und auch über eine Software, also das Thema Dokumentation, Ablage von E-Mails ist bei uns durch ein automatisiertes Doku-Archiv. Da gibt es so ein Outlook-Plugin, das landet dann automatisch im Doku-Archiv. Und
aber ganz generell ist es bei vielen Firmen einfach so, dass sie sagen, ich mische mich da gar nicht ein in die Art und Weise, wie die sich organisieren. Ja, ob der jetzt seine To-Do-Liste, was er jeden Tag tun soll oder noch offen ist, ob er das jetzt auf dem Zettel macht, in seiner Notizen-App, im Handy macht oder... Jeder darf so machen, wie er es möchte.
Ja. Ja, genau. Es ist halt die Frage, wie weit willst du reingrätschen und wie sehr im Detail willst du denen was vorgeben, richtig?
Genau, ins Mikromanagement darfst du nie gehen.
Nee, ja? Genau.
Aber auf einer Ebene, wo ich sage immer, man muss übergabefähig haben. Die Prozessidee darüber, wieder ein bisschen auf der Helikopterebene, ist zu sagen, wie bin ich denn übergabefähig? Als kleines Beispiel, wir hatten mal einen Kunden, das ist schon 3 Jahre her. Der ist der Projektleiter gegangen. Der hat einfach keinen Bock mehr. Ja, vielleicht ist ihm auch das Projekt über den Kopf gewachsen. Er hat einfach Reißleine gezogen und die ist ja dann typischerweise Resturlaub und krank. Mhm. Ja, der ist einfach weg. So. Und dann stehst du da und sagst, hey, das sind jetzt 2-3 Millionen, die nur noch abrechnen müssen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was, wie, wo, wann, wer, der, was der da gemacht hat. Also ganz schlimmer Fall, ja.
Mhm.
Und wenn du dir aber dann überlegst, okay, wie schaffe ich es, übergreifend zu haben, dass du zumindest sagst, okay, so wie du zum Beispiel die Dokumentation aus dem Outlook automatisch ablegen. Aber das sind ja viel weitere Punkte. Wie ist das Projekt organisiert? Wie sind die Abläufe? Haben wir die Pläne immer am gleichen Ort? Ist der Planstand immer der aktuellste? Ja. Oder muss ich dann nachher mich durchwühlen? Was ist der Baufortschritt gewesen? An welchem Tag war der Baufortschritt wie und so weiter und so fort.
Ja.
Und dann kommst du automatisch rein und sagst, hey, das Projektbriefing, wie bringen wir denn unseren Mitarbeitern bei, was sie nächste Woche zu tun haben? Wie ist das organisiert? Und dann macht der eine Projektleiter so, der andere so, der dritte so. Oder sagst du, nee, hey, stopp. Wir müssen es eigentlich so machen, dass jeder Projektleiter auch mit kurzer Übergabeidee ein Projekt eines anderen Projektleiter briefen könnte.
Ja.
Weil er gewisse Qualitätsmechanismen einhalten muss. Ja. Und sobald du dann in diese Logik reinkommst, musst du Zeit investieren als Chef.
Ja.
In Systeme, in Schulung, in Führung.
Mhm.
Und kommst raus aus diesem, Ah, du kannst du noch, morgen nochmal auf die Baustelle fahren, weil da ist tralala kaputt. Und übrigens, der Kollege hat angerufen, das Toilettenhäuschen ist noch nicht da und wir müssen noch und wir sollten noch und wir haben noch. Oder du kommst hin und sagst, das ist alles schon gebrieft und ist alles schon erledigt.
Also das finde ich ganz witzig. Das ist was, das triggert mich als Unternehmer immer, wenn ich bei uns die Eingangsrechnung, also alles digital, ne, die Rechnungsprüfung, und da steht beim Baustoffhändler drin, Abholung durch Herrn sowieso. Da male ich mir von meinem geistigen Auge schon aus, dass das, wenn der Kolonnenführer zum Baustoffhändler fährt, um irgendwas abzuholen, dann habe ich schon zwei Probleme. Das erstens ist, warum wusste ich am Abend vorher noch nicht, dass ich es gebraucht habe? Haben wir keine gescheite Arbeitsvorbereitung gemacht? Das zweite ist, dass ganz häufig das Abholen beim Baustoffhändler teurer ist als das Material, was ich da abhole. Weil wenn der Kolonnenführer mit seinem Auto und seinem Anhänger da hineiert und ja, na klar, die Baustoffhändler machen das auch ganz nett, der kriegt dann noch einen Kaffee und der quatscht noch mit dem an der Theke und kriegt noch, keine Ahnung, noch irgendwie eine tolle Käppi und einen Zollstock mit und dann ist er eine Stunde weg. Mhm. Und in der Stunde passiert unter Umständen auf der Baustelle auch keine weitere Wertschöpfung, weil warten ja alle aufs Material. Ja,
aber auf der anderen Seite, wenn das nicht lösen würde, so flexibel ja, wie er da ist, dann wäre der Schaden vielleicht noch größer.
Dem Mann selber kann ich keinen Vorwurf machen, weil der versucht jetzt, das Problem zu lösen.
Genau.
Aber vorher ist eigentlich schon das Problem, warum wusste ich gestern Abend noch nicht, dass ich dieses Teil hole? Dann hätte ich es ganz entspannt vorbestellen können, dann hätte ich es heute Morgen auf die Baustelle geliefert bekommen. Oder noch besser, ich wusste es letzte Woche schon, dann gibt es einen Sammeltransport, dann ist es sogar frachtfrei.
Jetzt kommst du genau in einen Teil rein, wo ich mache auch Vorträge, die heißen die Brücke zwischen Büro und Baustelle. Mhm. Ja, also Hersteller und Veranstaltungen. Und wenn spreche ich quasi eine Dreiviertelstunde über solche Situationen. Mhm. Und ein Kernpunkt dabei ist eigentlich, ist es jetzt ein Organisationsfehler des Mitarbeiters oder ist es ein Systemfehler des Unternehmens? Und was ich damit, ich lege den Finger in die Wunde und sage, naja, du kannst, jetzt immer wieder bei diesen Führungskräften, ja, der eine schimpft über seine Mitarbeiter, weil sie sich schlecht vorbereitet haben. Und der andere übernimmt die Verantwortung und sagt, Moment mal, wenn das bei mir im Unternehmen regelmäßig vorkommt, ist es nicht ein Problem, das der einzelne Mitarbeiter hat, sondern es ist ein Systemproblem, dass wir nicht Prozesse geschaffen haben oder Reflexionen geschaffen haben oder das Briefing besser gemacht haben, dass es nicht so oft vorkommt. Weil wenn es dann mal vorkommt, dann weiß der Mitarbeiter auch, jetzt ist es wesentlich billiger, wenn ich dahin fahre und das Problem löse, anstatt dass die Baustelle einen Tag stehen würde. Ja. Und es ist auch total legitim, dass ich das jetzt mache. Ich habe sogar die Rückendeckung, dass ich das jetzt mache, weil ich habe ja die Baustelle ordentlich vorbereitet gehabt, vorgefunden, wir haben alles gemacht und dass das Material jetzt ausgegangen ist, das war tatsächlich gestern nicht absehbar. Wir haben es gerade entdeckt und wenn ich es jetzt nicht lösen würde, wäre es schlimmer. Aber dann hat er ein Bewusstsein dafür.
Ja.
Und das Lustige ist, wenn man dann anfängt damit, dann organisiert sich im Unternehmen ganz viel Chaos weg und Mitarbeiter fahren abends mit einem Grinsen nach Hause, weil sie sagen, hey, die haben auch Bock im Flow zu arbeiten.
Ja, und das ist natürlich, genau, und das ist natürlich dann, erstens macht genau das dann das Unternehmen wertvoller.
Mhm.
Und zweitens, eine mögliche Führungskraft, die Nachfolger werden will, wenn der natürlich vorher schon zufrieden nach Hause fährt, jahrelang, dann hat er vielleicht auch Bock, den Betrieb seines Seniorchefs weiterzuführen.
Genau, genau. Und das hat mit, weil du hast dich gerade gefragt, so, das ist der typische Memo-Meister-Kunde. Und ich sag, einfach gesprochen, in einem Satz, jemand, der keinen Bock mehr hat, dass alle Kommunikation bloß noch auf Zuruf funktioniert.
Ja.
Und der systematischer dran gehen will.
Ja.
Das ist eigentlich das Beste.
Ja, also klingt für mich total logisch. So, jetzt seid ihr ja im Prinzip Softwareanbieter. Und ich frage mich, also Software-Einführung, egal ob ich jetzt, nennt es mal ERP, CRM, irgendwelche solche Systeme einführen. Also erstmal, jetzt natürlich nicht als Angriff gegen dich zu verstehen, aber erstmal sagt natürlich jeder Softwarehersteller, mein Programm kann alles, ist super leicht zu bedienen und machen dir auch einen Festpreis. Und dann nachher kommen dann kleckerweise noch irgendwie die Beratertage-Rechnung hinterher oder ja, das Modul ist halt doch noch nicht so weit, da müssen wir noch auf ein Update warten. Also ich habe ja manchmal so gewisse
Vorbehalte.
die Vorbehalte, weil ich es einfach in meiner Berufslaufbahn schon mehrfach bei so Einführung von solchen Systemen beobachtet habe, dass da das, was das Vertriebsteam des Softwareherstellers verkauft, nicht immer deckungsgleich ist mit dem, was nachher wirklich bei dir auf dem Server installiert und geschult wird.
Ja,
wie handhabt ihr das?
Wir haben zwei entscheidende Vorteile. Das eine ist, wir haben keine Altlasten, die wir mitbringen. Das heißt, unser System, wenn jemand sagt, er will es haben, dann können wir im Prinzip in einer halben Stunde sehen, wie es funktioniert. Mhm. Weil wir keine Migration oder so machen müssen.
Okay, ja.
Das ist einer der Vorteile, den wir haben. Ja, weil wir im Prinzip nur die Entscheidung brauchen, willst du das WhatsApp oder das MS Teams für die Kommunikation weg und willst es strukturierter, organisierter als Projektakte machen. Das ist der eine Vorteil. Und der andere Bereich ist, den wir uns ausgiebig angeschaut haben und gesagt haben, es gibt ja mehrere Philosophien in der Software. Die eine ist die eierlegende Wollmilchsau, ja, die du angesprochen hast, kann alles, aber halt nichts richtig. So mein Zusatz, ja, kann alles nichts richtig, weil es immer der Spezialist ist immer besser wie der Generalist. Ja, ist richtig. Ja immer so.
Ja, ja.
Und da gibt es die andere Perspektive, dass du es versuchst, mit einer Standardlösung zu lösen. Also als Beispiel, du holst in Microsoft Teams und sagst, damit machen wir das jetzt. Dann kommst du in der Standardsoftware immer an Prozessgrenzen. Mhm. Ja. Wie erzeuge ich daraus jetzt einen Bericht? Wie kommuniziert? Zweite Entscheidung, die du treffen kannst. Und wir haben uns entschieden, der dritte Weg zu gehen. Wir sind eine Spezialsoftware und wir konzentrieren uns ganz stark auf diese Projektakte, auf die Baudokumentation und bieten eine Schnittstelle an zu allem anderen.
Okay.
Das heißt, ein Kunde von uns, zum Beispiel jetzt in der Schweiz einer, der migriert den ganzen Teil seines SharePoints weg zum MemoMeister und lässt den ganzen Rest so, wie er es hat und kann das alles automatisieren mit Microsoft Power Automate. Weil wir eine offene Schnittstelle haben und das machen kann. Das heißt, es ist ein bisschen so, wie wenn du sagst, ja, ich hole mir das Schweizer Taschenmesser. Ja, ich kann meinen Wein damit öffnen. Ja. Wird es halt jetzt nur nicht im Zwei-Sterne-Restaurant machen, so mit dem Schweizer Taschenmesser. Ja. Oder ja, ich kann damit schneiden, aber ich kann damit eigentlich jetzt nicht. Oder du sagst, nein, ich hole mir den Schlagbohrer mit der Wattzahl für diese, oder den Kernlochbohrer für diese Aufgabe, das Spezialwerkzeug. Und damit kann ich halt keine Weinflasche öffnen.
Ja, okay.
Und die Philosophie von uns ist deswegen, wir konzentrieren uns ganz stark auf die Probleme, die man in dem Kontext Baudokumentation und Kommunikation hat und fangen nicht an, machen eine Ressourcenplanung. Und wir fangen nicht an und machen eine Zeiterfassung mit Urlaubsplanung und tralala und schlagen mich tot. Das ist alles, das können andere Software viel besser. Das heißt, wenn jemand zu uns kommt, wenn du jetzt anrufen würdest und deine Fragen runterbeten würdest, dann würde ich sagen, wenn du eine Spezialsoftware für die Baudokumentation willst und für die anderen Segmente auch eine Spezialsoftware suchst, die man zusammenstecken kann, bist du bei uns richtig. Wenn du aber das suchst, wenn du alles in einem haben willst, bist du bei uns falsch. Und es ist rigoros, sofort klare Kante. Damit entsteht schon mal kein Unmut. Na ja, aber ihr habt doch gesagt, geht auch. Nee, geht
ja, nicht. Ja, genau. Aber das ist ja ein super Filter, dass du keine falschen Erwartungen wächst. Und das ist ja eigentlich schon der Grundstein für zufriedene Kunden nachher.
Das ist einer der Grundsteine. Und das andere ist zum Beispiel Software-Schulung, haben wir uns angeschaut. Software-Schulung, das Thema mit 20%, 17% der Software wird benutzt, 80% nicht. Das ist natürlich fatal. Und wir haben gesagt, nein, wenn wir Kunden haben, wollen wir, dass sie verstehen, welche Funktionen gibt es, wie funktionieren die. Und deswegen machen wir einmal im Monat eine halbe Stunde eine Schulung für alle unsere Kunden und zeigen Funktionen im Kontext der Baustelle, im Kontext, wie es funktioniert, was andere damit machen.
Und das ist natürlich total schlau, weil ja auch die Betriebe, die eure Software einsetzen, haben ja auch Fluktuation. Da kommen ja mal neue Leute dazu und das fängt er einen Monat später an und ihr wart gerade da zur Schulung. Ja, wie soll der denn jetzt damit arbeiten? Das ist natürlich total schlau.
Und wir haben im Prinzip den ganzen Status quo überprüft und ein Punkt ist der Vertriebspunkt. Und dann mache ich auch Schluss, okay, mit dem MemoMeister-Teil. Der Softwarevertrieb klassischerweise, gerade im Bausegment, war immer vor Ort. Das war mit Handelsvertretungen, mit irgendwelchen Niederlassungssystemhäusern und das war immer teuer, weil dann musste natürlich irgendwie
die Struktur Tag dahin bezahlt werden. Ja,
genau. Also der Vertrieb musste bezahlt werden. Der Vertrieb bezahlt natürlich, das ist ähnlich wie mit Handelszöllen, ja, das zahlt
der Kunde
am Ende. Und wir haben gesagt, du kannst den MemoMeister anschauen, ausprobieren, mit uns in Coaching gehen, alles per Remote. Und du kannst ein Einführungspaket buchen mit einer kleinen Erprobungsphase. Das kostet einen kleinen Teil, ja, aber da hast du Tage über mehrere Tage lang immer wieder Termine mit uns online. Und wir sparen uns diese ganzen Hinfahren, das Ganze, und das spart sich am Ende der Kunde. Das heißt, nach einem Monat ausprobieren, mit uns im Beratung sein, kannst du eine Entscheidung treffen. Ich sag immer beim ersten Verkaufsgespräch, sage ich immer, ob die Software nachher bei euch funktioniert oder nicht, das liegt doch nicht an dem, was ich dir jetzt erzähle, sondern es liegt an dem, was du die nächsten 3-4 Wochen mit der Software und Erfahrungen machst.
Ja.
Und das ist der Unterschied.
Ja, klingt für mich total plausibel. Ja, danke für den Einblick in die Softwarewelt. Ich kenne es ja nur aus der alten Sicht, wobei wir da auch jetzt bei unserem Anbieter nicht groß meckern können, das passt schon. Ja, und ein Thema sollten wir aber hier auch noch bringen. Und zwar, ich hatte in der Begrüßung schon gesagt, du bist auch Podcast-Profi.
Ja.
Du bist Host des Bauimpulse Digital Podcasts.
Genau.
Worum geht's in dem Podcast? Warum sollten sich auch meine Podcast-Hörer die eine oder andere Folge bei dir mal runter streamen?
Bauimpulse die besten Gespräche und die schlimmsten Gespräche. Das ist ein bisschen wie wenn du wahrscheinlich bei dir im Ort durch den Ort fährst und beim Handwerker das Tor zum Lager aufmachst. Ja, dann siehst du gute Lager und schlechte Lager. Und ich sehe das ja jede Woche. Ja. Und es gibt ja auch ganz viele, die bei uns nicht kaufen.
Ja.
Ja. Den Filter haben wir ja vorher schon kurz angesprochen. Aber ich sehe jede Woche, was funktioniert nicht, ich sehe Unterschiede, ich höre Prozesse, wir machen einmal im Monat diese Schulung, da ist am Schluss immer ein Q&A dabei, also Frage-Antwort. Das heißt, wir erfahren unglaublich viel und ich habe unglaublich viele gute Kontakte und da dachte ich mir, es gibt so viele Geschichten von Baustellen, die nicht erzählt sind und da ist ein Bauimpulse-Podcast eigentlich das Naheliegendste zu sagen, hey, ich bringe Stimmen von Baustellen im deutschsprachigen Raum in den Podcast, sodass jeder hören kann, was andere machen. Ist ein bisschen der Charakter auch von Erfahrkreisen.
Ja.
Ja. Zu sagen, hey, gut, jetzt höre ich mal einem Kollegen zu, was er macht oder nicht macht. Als Beispiel habe ich mit einem Dachdecker gesprochen, der sagt, er macht mit seinen Mitarbeitern immer mal wieder ein Rollenspiel. Mhm. Wenn er einen neuen Prozess hat, macht er halt mal 1,5 Stunden Rollenspiel. Da dürfen die Mitarbeiter einfach mal so tun, als ob sie einen neuen Prozess schon machen. Und dann ist da viel Gelächter und viel dabei. Aber am Schluss prägt sich das halt unglaublich gut ein, weil einer halt den Kunden spielen sollte, als Beispiel.
Ja.
Und sowas ist eine Podcast-Folge, ja. Oder ich lade ein Startup mal ein. Es gibt ein Startup, Wastebox heißen die. Die haben per App, kannst du Container bestellen. Mhm. Ja, ich brauche einen Spezialcontainer auf die Baustelle da. Im Prinzip alle Containerdienste, so ein bisschen wie Uber oder Taxi oder Schüttflix. Nur Schüttflix bringt ja Material und was die halt tun ist...
Die holen es ab.
Die holen es ab, genau. Ja. Aber das muss man ja wissen. Und Fachzeitschriften, wenn du da reinguckst, ja, oder auch, ja, die, sagen wir mal, die Aufmerksamkeit, Spanne, einen Artikel zu lesen, nimmt ab. Aber auf der Straße bist du höchstwahrscheinlich auch selbst als Chef noch öfters zu Baubesprechungen und Kundenbesuchen. Und das sage ich, als Podcast eigentlich ideal, weil dann kannst du Impulse hören, was machen andere.
Auch auf dem Weg zur Baustelle oder auf dem Weg zum Feierabend oder so. Also es ist genau, deckt sich mit meinem Hörverhalten, deshalb habe ich da auch schon reingehört. Das war eine Folge, da ging es so um Vertriebsstrukturen im Baustoffhandel und solche Sachen, auch eine Geschichte da. Obwohl ich schon lange in der Branche bin, so ganz hinterfragt hatte ich das auch noch nie, fand ich zum Beispiel auch sehr, sehr hörenswert. Habe selbst ich als alter Bauhase noch eine andere Perspektive bekommen oder einen Impuls bekommen. Also
das ist ganz lustig, weil ich wurde mal gefragt, Grüße hier an der Stelle, falls der Hans-Jörg Stöcker das hört, das ist aus Nürnberg, ist eine Gruppe an mehreren Baufirmen, die er besitzt. Und habe ich ihn kennengelernt im Baucamp in Feuchtwang. Wenn du Lust hast, kommst du auch hin. Dieses Jahr auch wieder im Mai. Also ein Barcamp. Und da hat er mich gefragt nach meiner Session. Ich hatte eine Session, die hieß die verfickte Baustelle. Ja, ich habe absichtlich so ein bisschen vulgären Titel gewählt, weil beim Barcamp muss es immer so ein bisschen ziehen. Und da hat er mich nachgefragt, du hast eine Dreiviertelstunde über Sachen gesprochen, das ist genau unser Alltag. Woher weißt du das alles? Ja, weil jede Woche mit Leuten darüber rede, das ist im Prinzip so, wie du jede Woche mit deinen Architekten und Planern redest. Du kennst denn ihre Probleme ja auch voll gut, weil das ja dein Alltag ist. Und deswegen kenne ich das so gut, weil die ja jede Woche mit mir reden. Und jeder, der kommt und sagt, welches Problem hast du? Und dann sagt er, ich habe das Problem. Sonderwunsch. Ich habe das Problem Zuruf, ich habe das Problem WhatsApp-Chaos und Sprachnachrichten und das ist mein Alltag. Ich höre ja immer die Sorgen an, bisschen wie so ein Pfarrer, Seelsorger.
Ja, genau. Beichtstuhl.
Genau. Und da dachte ich, das macht mal einen Podcast und bringt nicht nur die negativen, also die Probleme, sondern natürlich auch, wie es die Leute lösen.
Ja, super. Also kann ich auch von meiner Seite Hörempfehlung, Bauimpulse, Digital-Podcast, sehr hörenswert. Ja, zum Schluss, du bist ja Unternehmer, du bist, wie wir jetzt gehört haben, nicht nur in Sachen Software unterwegs, du hast einen Blick auf Unternehmensorganisation, Kultur, Nachfolgen, du bist Podcast-Host. Wie sorgst du für deinen Ausgleich? Wie sorgst du dafür, dass es dir gut geht?
Ich hab vor Jahren angefangen, entsprechende ein paar Routinen zu integrieren bei mir. Und die Routinen sind morgen und Alltag liebe ich einfach das, was ich tue, so stark, dass ich da fast keine brauche, weil da so abwechslungsreich ist. Ja. Jetzt mache ich eine Podcast-Aufnahme mit dir. Nachher, wenn ich meinen Kalender schaue, weiß ich schon, es sind wieder spannende, verändernde Dinge dabei. Ich bin nicht der Charakter, der den ganzen Tag von morgens bis abends ein Thema durchxt. Also da habe ich schon einen Vorteil allein für die Tätigkeit, die ich mich entschieden habe. Die Routinen würde ich auf jeden Fall empfehlen und da gibt es auch eine Buchempfehlung direkt dazu von Stefan Merath. Das aktuellste Buch, Schwarzgurt-Unternehmer.
Ja.
Habe ich im Bauimpulse-Podcast ihn auch schon drin gehabt, den Stefan Merath. Der Stefan ist einer der erfolgreichsten Unternehmensberater Deutschland. Ja. Und es geht um Gewohnheiten und zwar richtig. Es gibt diese Gewohnheiten, die immer anstrengend sind. Und es gibt die Gewohnheiten, die sich einfach nur total gut anfühlen. Ich habe morgens meinen Sport nicht viel, aber das, was ich mache, macht mir Spaß. Ich habe mit 40 angefangen, Klavier zu spielen. Ich spiele morgens eine Viertelstunde ein paar Lieder, die mir Spaß machen, an denen ich meine Skills trainiere. Nur eine Viertelstunde. Und ich mache morgens das Frühstück für meine Frau und mich. Nachdem die Kinder aus dem Haus sind, habe ich da noch eine Gewohnheit, dass ich sage, da spreche ich mit. Und wenn ich dann hier ankomme, habe ich viele Themen schon durch.
Ja,
aber positiv.
Ja.
Und dann fahre ich gern Fahrrad und nehme da am Wochenende immer mal wieder eine Auszeit von 2-3 Stunden, weil ich sage, das Wetter ist cool. Ich bin fahr los und habe da eine Gewohnheit, sobald das Wetter wieder ein bisschen besser ist, dass ich morgens um 6 Uhr losfahre.
Das ist schön, wenn die Sonne hochkommt.
Ja, und das ist ein Traum. Aber da muss es so warm sein, dass du nicht nach 10 Minuten die Finger irgendwo abfrisst. Ja, ja. Und da komme ich an, zu Hause mit den Sachen vom Bäcker um 9 Uhr, 9.30 Uhr oder so. Und die pennen alle oder sind gerade im Aufwachen. Und ich habe mein Ding schon getan und habe mein Leben schon genießen können. Ja, und dann kommen ja wieder ein paar Verpflichtungen, Routinen. Also es sind so Gewohnheiten, die Spaß machen müssen und die man sich richtig richtig motiviert dann gut hinkriegt. Das mache ich.
Ja, also kann ich nachvollziehen, genau so handhabe ich das auch. Ich bin auch eher der Frühsportler, auch gerne früh und ja, da kommt man irgendwann, also das Thema mit der Brötchentüte nach Hause kommen, während die Kinder noch schlafen oder gerade irgendwie noch ihren Kakao löffeln, das kenne ich auch.
Das ist so cool und das ist vor allem auch im Urlaub richtig gut, weil dann, wir gehen immer 2 Wochen nach Italien in Pfingsten und dann hole ich mir auch immer ein Fahrrad, fahre da durch die Weinberge und mach und tu und komm an, wenn die anderen noch schlafen.
Ja, das ist, kann ich total gut nachvollziehen.
Das ist so und, schön.
Jetzt so als Selbstständiger und als Unternehmer, was sind so deine Highs und Lows? Was findest du cool am Selbstständigsein und was nicht so?
Also was auf jeden Fall gut ist, ist diese Möglichkeit, Ideen zu verfolgen, Impulse zu verfolgen, auf Veranstaltungen zu gehen und Menschen kennenzulernen und daraus Ideen entwickeln. Man muss es vielleicht einfach für sich selber ein bisschen beurteilen, also die Lows sind die Unsicherheiten.
Ja.
Ist es nächstes Jahr noch so gut wie dieses Jahr? Was bleiben die Mitarbeiter? Also im Großen und Ganzen, sagen wir mal, Kapitel Unsicherheiten. Und das sind natürlich so diese Fragen, die man sich stellt beim Einschlafen, beim Fahrradfahren.
Und dass man sich dann nicht zu doll mitziehen lässt.
Genau. Und wenn man erfolgreicher wird, wird man auch resilienter, finde ich. Also es ist ein Punkt einfach, den Erfolg auch dankbar zu sein für den Erfolg und dann zu sagen, ja, und ich kriege auch das nächste Tief wieder durch. Ja, genau. Das ist auch wieder da an der Stelle, ganz kurz, an der Stelle auch wieder von Stefan Mehrath, der sagt, du musst als Unternehmer in der Lage sein, deinen ganzen Laden heute an den Nagel zu hängen und morgen neu zu starten. Und wenn du das mal psychologisch durch hast, dann spielst du viel sorgenfreier auf jeden Tag. So.
Ja, und das ist tatsächlich ein Routinenthema. Ne, also oder ein, ja, ein Erfahrungsthema, ne, weil du viele Sachen halt, also ich merke das jetzt, ich bin jetzt 15 Jahre oder noch länger Unternehmer im Mittelstand. Situationen, wo ich früher schlaflose Nächte gehabt hätte, da habe ich die nicht mehr heute, weil ich jetzt mittlerweile so weiß, okay, mit der Situation gehst du so um und mit der so. Mhm. Und,
hast du schon, ja.
Auf Englisch, alles irgendwie
in der Done That, ja.
Ja, cool. Ja, Buchempfehlung haben wir jetzt zweimal gehört. Stefan Mehrath, von dem habe ich tatsächlich auch eine Seite aus irgendeinem Vortrag oder so, oder weiß ich nicht, ob es ein Social Media Post war, ausgedruckt, was die Kernaufgaben eines Unternehmers sind. Das hängt bei mir tatsächlich auch im Büro, da gucke ich hin und wieder mal drauf. Wenn mein Kalender zu voll ist, dann hinterfrage ich, ist das, was in meinem Kalender steht, noch mit diesen Aufgaben des Unternehmers gedeckt und also begleitet mich schon seit vielen Jahren.
Man muss nur ein Punkt, gerade bei diesen Aufgaben des Unternehmers, ist ein Punkt dabei, den ich selber ein bisschen kritisch sehe beim Stefan. Ausschließlich dieses Unternehmerrolle, das funktioniert bei den meisten mittelständischen Unternehmen nicht, weil du bist als Chef einfach da und du musst auch da sein und du bist eine Leitfigur. Nur dich obsolet machen, sagt er, du musst jeden Tag dran arbeiten, dass man dich nicht mehr braucht. Das funktioniert nicht.
Nee, also denke ich auch. Also ich habe auch noch einen gewissen Anteil Tagesgeschäft im Unternehmen.
Genau.
Ich habe auch natürlich immer ein bisschen was Ungeplantes. Da kommt einer rein und hat irgendwie dies oder jedes Problem.
Genau.
Dann ist auch eine Frage der Wertschätzung, sich dann drum zu kümmern. Also, aber ich denke, da kann ja jeder so ein bisschen, muss jeder sein Maß finden. Aber andersrum, ein gewisses Bewusstsein, dass wir nicht als Unternehmer in dem schnellen Hamsterrad von Baustelle zu Baustelle rennen wollen. Das war ja quasi jetzt wieder genau beim Kernthema unserer Podcast-Folge. Ein Stückchen unabhängig von uns sollten wir das Unternehmen doch machen, weil dann hat es nachher auch in der Nachfolgesituation höheren Wert.
Ah, genau. So hast du einen schönen roten Faden wieder.
Wow. Bin ich stolz auf mich. Das kann nicht mehr besser werden. Lieber Achim, ich danke dir für diesen tollen, differenzierten Blick durch dieses weite Spektrum, was wir heute hier in diesem Gespräch geleistet haben. Vielen Dank dafür.
Und ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Ja, soweit mein Gespräch mit Achim Meisenbacher. Ihr habt gemerkt, Achim und ich sind irgendwie ziemlich auf einer Wellenlänge, was unsere eigenen Erfahrungen und unsere Beobachtungen rund um Nachfolge angeht. Ja, und das hat uns so viel Spaß gemacht, dass Achim und ich im Nachgang direkt noch vereinbart haben, dass es eine Gegeneinladung gibt, und zwar in einen Videopodcast, den Achim in diesem Sommer noch bringen wird. Das heißt, ihr könnt euch schon mal darauf freuen, kommt dieses Jahr noch mehr gemeinsamer Content von Achim und mir. Und für alle, die sich näher mit Achim oder auch mit Memo Meister auseinandersetzen wollen, verlinke ich unten drunter nochmal seine Webseite und den erwähnten Bauimpulse-Podcast. Den findet ihr bei allen namhaften Streaming-Anbietern. Ja, und dann bleibt mir nur noch, euch Danke zu sagen fürs Zuhören. Und ich wünsche euch noch eine erfolgreiche Restwoche. Und wenn ihr noch 2 Minuten Zeit habt diese Woche, lasst mir doch noch einen Daumen hoch in Podcast-App da. Ich freue mich über 5 Sterne und Weiterempfehlungen. Ansonsten macht's gut. Bis demnächst. Ciao, ciao.